Das ist ein Rotwein, genau. Kannst aber auch gekühlt servieren im Sommer. Leicht gekühlt, so bei 10 Grad ungefähr. Und ein großes Glas dazu nehmen. Dann hat das Ganze auch wieder ein bisschen Vielseitigkeit.
Macht man das bei Rotwein?
Ja, wir servieren alle Rotweine kalt. Zumindest im Sommer.
Kalt, ja. Wirklich
ja.
Kalt.
Ja, ja. Das Thema ist nämlich, wenn du die Gläser aus dem Schrank holst, dann merkst du, die haben ja fast schon 20 Grad. Ja, dann sitze ich halt irgendwann vor einem pürierten Früchtemus, weil der so erhitzt ist. Also habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen so Bock drauf.
Das ist No Gucke Mal Da, der Reisepodcast aus Dresden-Elbland. Heute mit Patrick Nietzsche, Sommeliermeister und Inhaber der Weinkulturbar in Dresden. Ich bin euer Host Benedikt Bartsch und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich befinde mich im Dresdner Stadtteil Striesen und wenn ich dieses Viertel beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist grün, es ist familienfreundlich und irgendwie ruhig. An der Elbe kann man auch noch mit sagen, vielleicht so ein bisschen. Und wenn ich den Ort beschreiben müsste, wo ich hier in Striesen bin, dann würde ich sagen, es ist charmant, es ist klein und es ist alkoholreich. Und bei mir ist Patrick Nietzsche. Patrick, du bist hier Sommeliermeister in der Weinkulturbar, du bist Händler, du bist Gastgeber, du bist hier der Chef. Patrick, hallo erstmal.
Hi, servus. Also so eine schöne Einleitung habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr bekommen. Und ich glaube, du triffst den Nagel auf den Kopf. Man kann in Striesen so ziemlich alles erleben. Also ob man jetzt an die Elbe möchte, ein bisschen entspannen, ob man mit der Familie ein paar Ausflüge machen möchte oder zu uns in die Weinkulturbar kommt. Ich glaube, da ist vieles mit dabei.
Kennst du das Sprichwort, willst das Leben genießen, dann zieh nach Striesen?
Das Sprichwort kenne ich, ja. Wir haben ja auch vor 3 Jahren so richtig losgelegt, was Genießen in Striesen angeht. Mhm. Sprich, wir haben ein Sommerfest kreiert fürs Viertel. Das sind mittlerweile, glaube ich, 6 Betriebe dabei insgesamt. Und das resultierte, glaube ich, aus diesem wundervollen Spruch heraus, wenn mich nicht alles täuscht.
So, wir machen ja einen Reisepodcast hier in Dresden-Elbland und schauen uns so schöne Orte an. Und jetzt sind wir hier in deiner Weinkulturbar mitten in Dresden-Striesen. Beschreib das mal, was ist das eigentlich?
Das ist für mich Freiheit, Lebenskultur und eine unglaublich positive Energie, wenn ich das mal auf 3 Sachen runterbrechen müsste.
Man kann hier Wein trinken, sagt der Name schon, und Kultur genießen, oder?
Ja, also das Kultur haben wir erst so, ich glaube, dieses Jahr so richtig wieder implementiert. Wir haben jetzt einen Dresdner Künstler da aus der Neustadt. Den Ecki, Eckhard Tischendorf, hat hier verschiedene Gemälde ausgestellt. Da haben wir, glaube ich, auch ungefähr 3 Stunden gebraucht, um die richtigen zu finden, wo hängt jetzt was. Und das Hauptkonzept war und ist auch schon immer Käse, also Käse und Wein. Dass du dich entschleunigst, eine kleine Käseplatte vor dir hast, erklärt bekommst, woher jedes kleine Stückchen auch wirklich kommt. Was hat es für eine Textur, eine Struktur, was für eine Geschichte ist dahinter. Und das gleiche zelebrieren wir natürlich beim Wein mit 2.500 Flaschen Wein, 150 fast offen jeden Tag. Also ich glaube, da ist für alle was dabei.
2.500 Flaschen Wein.
Ist ein bisschen was, ne?
Das ist ja Wahnsinn. Und das habt ihr alles hier bei euch in Striesen?
Das haben wir tatsächlich hier, ja. Also wir haben unten eine riesige Stahltür, die verriegelt ist und da sind ein paar Flaschen Wein drin. Die hochwertigen sind natürlich ausgelagert, die kann man nicht immer an einem Ort bewahren, aber die meisten sind da.
Was sind das so für Weinsorten? Was habt ihr da alles hier?
Boah, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich glaube, die ganze Welt ist da abgedeckt. Das geht von Spätburgunder über Riesling, über Chardonnay, über Chenin Blanc, über Viognier, über Macabeo, über Charolais, Pariada, über wie die ganze Klaviatur so heißt. Also alles eigentlich. Aber wir gucken schon punktuell drauf. Wir wollen jetzt nicht einfach nur alles da haben, sondern wir gehen auf Messen, wir gehen zu Winzern, wir probieren mit Freunden zusammen und gucken dann schon, was wir hier auf die Karte nehmen wollen und was nicht. Also es soll eine gewisse Spannung haben, es soll wie so ein Mosaik sein, aus verschiedenen wunderschönen Teilchen zusammengesetzt sein.
Ihr wurdet ja auch kürzlich erst geehrt und zwar mit der internationalen Ehrung tatsächlich und zwar mit dem Goldstar von Star Wine List. Und genau. Die haben eben auch gesagt, dass ihr so viele Weinsorten da habt und haben euch dafür ausgezeichnet. Ne? Jetzt, wenn man jetzt mal eine typische Flasche Rotwein zum Beispiel nimmt oder so, wie viele Jahrgänge könnt ihr da anbieten?
Das ist eine gute Frage. Star Wine List hat es ja irgendwie als archäologisches Meisterwerk bezeichnet, auf die Jahrgänge eben bezogen, was du jetzt gesagt hast. Boah, wahrscheinlich zwischen 7 und 10 ungefähr. Also wir bauen sowas auch ein. Wir haben auf der offenen Karte manchmal Flights, da hast du irgendwie 5, 6, 7 Jahrgänge drin und kannst dich durchtesten und dir Zeit nehmen und deswegen auch den Käse dann dazu. Es geht hier immer um Zeit. Es geht um Genuss, es geht um Zeit, es geht um Geduld und einfach den Geschmack kennenzulernen und dann jedes Glas einzeln zu betrachten und zu vergleichen. Bockt sich richtig, also es ist unglaublich.
Na, gerade in so einer hektischen Zeit wollt ihr, dass sich die Leute Zeit nehmen?
Voll, definitiv. Also ich bin eh so ein Mensch, mir wird schnell langweilig, deswegen muss ich die ganze Zeit was machen und dann setze ich mich am Abend auch hin und esse nochmal ein Stückchen Käse oder zwei oder drei und trinke ein Glas Wein. Red dann zum Beispiel mit meiner wundervollen Angestellten drüber, mit der Nina. Einfach Entschleunigung, weil es ist so hektisch geworden alles. Einfach mal Zeit nehmen und wenn es so eine halbe Stunde ist, eine Stunde und am besten genießen. In Striesen vor allem.
Genießen in Striesen, wir hatten es schon, ja. Na, Wein ist zum Genießen da, das ist ja auch so ein Genießergetränk. Wein trinkt man jetzt normalerweise nicht so schnell hinter, sondern man nimmt sich normalerweise schon Zeit.
Ja, außer man ist vermutlich 15 oder 16 Jahre alt, so wie ich damals. Dann nimmt man auch mal die Flaschen und kippt eine ordentliche, schöne, gereifte Flasche Sprudel rein.
Ja, wie ging das bei dir los?
So ging es bei uns los.
Ja, mit 15, 16?
Ja, schon. Schön den Weinkeller geplündert von meinem Papa, die hochwertigen Flaschen aufgezogen, ein bisschen Sprudel reingekippt. Überhaupt nicht gewusst, was Genuss heißt, muss man ja auch mal ehrlich sein, in dem Alter ist es ja auch vollkommen gerechtfertigt. Da ging es eigentlich eher um andere Dinge, die der Wein verursacht.
Aber hat es dir geschmeckt damals schon der Wein als Jugendlich? Also war es schon immer so, dass du wusstest, Wein, das ist es? Oder ging es erst später?
Also ich komme ja aus einer Medizinerfamilie, deswegen war Wein vielleicht aus gustatorischer Sicht ein Thema, aber für mich jetzt nicht. Also ich habe es wirklich einfach nur getrunken, um einen Rausch zu haben damals. Und es hat sich dann aber relativ schnell, als ich dann die Ausbildung zum Hotelfachmann angefangen hatte, nach dem Abitur hat sich das relativ schnell dahin entwickelt, dass man auch mal verstanden hat. Aber wie es so ist, man braucht manchmal einen Menschen, der einen mitnimmt, für was begeistert, um da wirklich einzutauchen. Und das war damals mein stellvertretender Restaurantleiter auf der Insel Reichenau, ja, am Bodensee.
Und dann ging alles los?
Dann ging alles so richtig los, ja. Assistant Sommelier gemacht, dann den Sommelier gemacht, dann den Sommeliermeister gemacht, dann mein Diplom angefangen. Also da waren viele Jahre viele schweißtreibende Jahre dabei, weil das machst du ja alles neben der Arbeit. Also es gibt keinen, du kannst es ein reines Studium machen über 3 Monate, was ich keinem ans Herzen lege, weil da hast du dann wirklich gar keine Freizeit mehr und es ist viel zu viel Wissen komprimiert.
Es gibt keine Ausbildung, das heißt, es ist eine Gabe irgendwie tatsächlich dann, eine Profession oder wie würdest du das beschreiben? Sommelier Meister?
Na, Gabe ist immer so was Schwieriges. Natürlich gibt es Menschen, die können besser Fußball spielen, manche können besser Basketball spielen, manche können besser was mit den Händen kreieren, manche können besser schmecken, das gibt es wahrscheinlich schon, aber wie es bei allem so ist, muss aus so einem Talent sich ja auch was entwickeln und eine Ausbildung an sich diesbezüglich gibt es schon, aber halt nebenberuflich, sind dann aber eher Fortbildungen, ist nicht wirklich eine Ausbildung, sondern du musst, zumindest war es früher so, musst 3 Jahre lang im Hotel eine Ausbildung gemacht haben oder im Restaurant. Und dann durftest du, nachdem du ein volles Jahr absolviert hast als Ausgelernter, die Prüfung ablegen oder überhaupt den Sommelier erstmal anfangen. Und der Sommelier beinhaltet halt sowas wie Arbeiten am Tisch. Du musst dich mit Rebsorten auseinandersetzen, mit Winzern, mit Anbaugebieten. Ja, und dann, wenn du den Sommelier hast, gibt es seit ein paar Jahren den Sommeliermeister, der sich halt mit Önologie beschäftigt. Also wie wird Wein hergestellt, was muss ich im Weinberg machen, was mache ich für kellertechnische Maßnahmen etc. pp. Ist schon ein bisschen Freakshow, aber das macht man dann auch, ich sage jetzt mal zu 60%, 70% für sich selber und der Rest, damit kannst du dann auch ins Business gehen.
Wenn du gerade Freakshow sagst, würdest du dich selber als Weinfreak bezeichnen?
Vielleicht war Freak das falsche Wort, aber ich würde das mal austauschen und das FR zu einem G, also vielleicht ein Weingeek.
Ich finde das immer so unglaublich, wenn man so Sommelier-Experten oder Menschen, die sich so gut mit Wein wie du auskennen, hört, wie sie dann über Wein sprechen. Das sind solche Worte, die da verwendet werden. Er schmeckt nach Apfel, leicht süßlich und solche Geschichten. Ich frage mich immer, wie schmeckt man sowas raus? Wie kriegt man dann Gespür zu schmecken? Der Wein schmeckt jetzt genau so und hat diesen Touch dann noch drin und so. Also wie lernt man sowas? Wie war es bei dir?
Na, das Allereinfachste ist eigentlich mal auf Marktplätze zu gehen, Supermarkt, sich ein paar Früchte zu kaufen. Von mir aus 2 Äpfel, 2 Bananen, 2 Birnen, 2 Pfirsiche, 2 Maracujas, 2-mal eine Passionsfrucht oder sowas. Eine gleich essen und die andere liegen lassen. und dann einfach jeden Tag mal vielleicht dran knabbern. Das klingt jetzt vielleicht total absurd, ja. Aber wie sich die Frucht verändert, ist unglaublich. Und das macht ja eigentlich keiner. Jeder, ich sag jetzt mal, die meisten werfen ja eine Banane weg, sobald sie ein paar braune Flecken hat. Aber dass man da draus irgendwie ein geiles Bananenbrot zum Beispiel machen kann, das machen ja die wenigsten. Und so verändert sich halt ein Geschmack. Und wenn du dann hingehst, da gibt's so kleine Aromenkoffer. Mhm. Die haben wir auch hier. Also jeder, der mal vorbeikommen möchte, kann auch gerne mal in so kleinen Fläschchen schnuppern. Das sind verschiedene Aromen, die sich im Wein befinden. Und dann kriegt er auch den passenden Wein dazugestellt. Das wäre dann der nächste Schritt. Einfach zu gucken, vielleicht mal hinten auf dem Etikett zu lesen oder sich damit auseinanderzusetzen, welche Aromen soll denn der Wein haben, das ist ja immer subjektiv, und dann vielleicht die Aromaten einfach mal kaufen im Supermarkt und einfach mal probieren.
Jetzt sitzen wir hier in der Weinkulturbar und haben noch gar keinen Wein.
Das ist wohl wahr. Wir haben uns ja aufgrund der Uhrzeit dafür entschieden, dass wir was Wundervolles Alkoholfreies zelebrieren.
Das ist sehr gut, ja.
Und zwar kann Riesling auch allein von der Spannung, ist ja eine hochenergetische, manche sagen kinetische Rebsorte, wie du es gesagt hast, Worte gibt es viele, ja, ob man die dann verstehen muss oder nicht, das ist mal sekundär,
aber es klingt gut.
Erklären. Aber es klingt sehr gut und es passt auch sehr gut, weil die Säure hat halt einfach Säures Taktgeber. Ich bin Schlagzeuger oder zumindest habe ich früher ganz viel Schlagzeug gespielt. Mhm. Und da ist Säure Strukturgeber und Taktgeber, das ist wie der Schlagzeuger in der Band. Die Säure, die sorgt für Dampf, die Säure sorgt für Soul, die Säure sorgt für Energie etc. pp. Ich würde sagen, wir stoßen mal drauf an, oder?
Man sieht es jetzt leider nicht, aber wir halten jetzt zwei, ich würde sagen, in Richtung Weißwein geht das, zumindest sieht es so aus. Wie riecht es, der Wein?
Das ist jetzt spannend, weil du musst dir vorstellen, Riesling ist sehr facettenreich. Riesling kann eigentlich alles. Riesling kann Stillwein sein, Riesling kann natürlich, also in trocken, Riesling kann Stillwein in süß sein, Riesling kann Sekt sein, Riesling kann auch sehr gut alkoholfrei sein, weil das meiste, was die Gäste sagen, was denen fehlt, ist so diese Spannung. Ja? Mhm. Manche alkoholfreie Weine wirken irgendwie belanglos. Und das kriegt der Riesling, finde ich, ganz gut abgepuffert durch die Säure und durch die Aromatik. Weil wenn du jetzt mal reinriechst,
ja.
Jetzt denk mal wirklich an den Pfirsich. Also einfach einen ganz normalen Pfirsich, vielleicht hast du auch schon mal im Weinberg einen Weinbergspfirsich gegessen, das ist schon mal so ein bisschen spezieller, aber es riecht so ein bisschen nach Pfirsichnektar, nach Pfirsichsaft.
Es riecht süß auf jeden Fall, sehr süß.
Genau, ja. Absolut. Und die Süße kommt eher von so einer Honignote, also so ein kleiner Honigtouch. Honig riecht ja immer sehr süß. Eigentlich kann man Süße ja nicht riechen. Ja, auch Süße kann man ja nur schmecken.
Jetzt, wo du sagst, riecht es nach Honig.
Das ist schon mal schön.
Das ist schon mal schön.
Und dann fängt natürlich ein Sommelier an zu sagen, hier, das riecht nach einem in Akazienhonig glasierten Pfirsich. Also so diese Wortbrücken zu finden, das sind jetzt natürlich Aromen. Ich bin weggegangen irgendwann von der Aromatik, sondern ich habe dann eher das Trinken beschrieben. Mhm. Weil am Gaumen spielt sich dann mehr ab. Wollen wir mal, oder?
Wollen wir, komm.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Man schmeckt gar nicht, dass er alkoholfrei ist.
Kann man trinken, gell?
Ja, aber jetzt sag mal so, wenn wir gerade ein alkoholfreies Glas Riesling in der Hand halten, in welche Richtung geht das denn gerade beim Wein? Was sind so die aktuellen Trends? Ist alkoholfrei, ist wahrscheinlich ein Riesenthema. Also man hört das ja beim Bier zum Beispiel, dass immer mehr alkoholfreies Bier gekauft wird und viel weniger normales Bier mit, also Bier mit Alkohol wird viel weniger getrunken. Das sagen aktuelle Statistiken beim Wein. Ist es ja auch so, dass der Weinkonsum grundsätzlich zurückgeht. Inwieweit macht sich das auch bei dir bemerkbar?
Na, ich glaube, davon ist keiner befreit insgesamt, dass der Weinkonsum zurückgeht. Das ist ja eine globale Geschichte. Das, was man sagen muss, ist, dass Sekt, Champagner, hoch im Kommen ist. Roséwein, finde ich, hat irgendwie nie abgenommen. Das war mal ein Trend, der hat sich durchgezogen. Vor allem roséfarbene Schaumweine werden jetzt immer wieder präsenter. Ich glaube, dass man mit den alkoholfreien Produkten da schon in gewisser Art und Weise mitgehen muss, mitgehen soll, um auch sein Portfolio zu erweitern, um auch eine andere Generation anzusprechen, weil die meisten trinken halt einfach weniger. Nur finde ich es nicht richtig, wenn jeder Winzer auf diesen Zug aufspringt. Also dann sollen lieber welche sich nur darauf spezialisieren oder manche, die das Equipment haben, die die Fähigkeit haben, das machen. Aber dass alle jetzt alkoholfrei machen, halte ich für falsch tatsächlich. Ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten und lieber konzentriert sich der Winzer dann 50% mehr oder ein paar Prozentpunkte mehr auf sein wirkliches Produkt und lässt jemand anderes das machen.
Wie viel alkoholfreie Weine kannst du hier in der Weinkulturbar anbieten? Wie viel hast du hier?
Also wir haben vier verschiedene Sekte alleine, unterschiedlicher Farben, aus Litauen, aus Deutschland größtenteils. Und dann haben wir nochmal 3 bis 4 unterschiedliche alkoholfreie Weine, sowohl rot als auch weiß. Jetzt den Riesling, den wir im Glas haben, mit viel Spannung. Dann haben wir aber auch was Süffiges, Ausgewogenes, Ausbalanciertes, Schmackhaftes aus Baden, aus meiner Heimat. Ja, also, und du kannst auch vorbeikommen und eine Blindprobe kriegen. Das ist auch geil, aus schwarzen Gläsern alkoholfreie Sachen zu genießen, ist schon witzig.
Mhm. Merkt man dann überhaupt, dass er alkoholfrei ist, der Wein? Also wenn ich jetzt gerade diesen Schluck getrunken habe, denke ich mir so, ja, also ich würde das jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, ob der nun mit Alkohol ist oder ohne Alkohol. Es schmeckt halt wie Wein, ne? Du merkst es
nicht. Jein, jein, ich stimme dir zu und gleichzeitig auch nicht, weil, oder ich fange mal anders an. Ich habe das witzigerweise mal gemacht bei so Blindproben, weil ich erlaube mir dann schon ein bisschen, da sind wir wieder beim Freak oder beim Geek, ich erlaube mir bei Blindproben auch einfach mal einen alkoholfreien einzubauen. Mhm. Und ich sage jetzt mal, 95,3% der Leute kommen nicht drauf,
glaube ich,
dass es ein alkoholfreier ist. Mir hat der Silvio Nitsche damals, also es war so, dass er mir jeden Tag 3 Weine in schwarzen Gläsern hingestellt hat, einfach für meine Schulung. Und er hat manchmal eine Weinschorle und so reingemacht. Und dann wollte er natürlich, dass ich das errate. Ich habe es, die größtenteils habe ich es hinbekommen, aber auch ich, auch jeder andere Sommelier scheitert mal bei einer Blindprobe und weiß nicht wahrscheinlich, ob das jetzt ein alkoholfreier ist oder einer mit Alkohol. Natürlich sagt jeder, na klar, erkenne ich das, aber
ja.
Lass es uns rausfinden, also so, mal so gesprochen.
Es wird schwieriger wahrscheinlich auch mit der Zeit.
Definitiv, ja.
Es entwickelt sich ja alles weiter und da wird man auch kreativer.
Absolut. Technik ist ein Riesending bei alkoholfreien Geschichten.
Ja, was meinst du damit?
Na, es gibt jetzt mittlerweile Rückführungen von Aromen. Früher hat man ja, also wenn man etwas entzieht einem Getränk, das merkt man ja beim Gin zum Beispiel auch, dann nimmt man ja auch gleichzeitig irgendwie das Skelett weg. Ja. Also es wirkt so zusammengesagt, so eingeschlafen irgendwie. Und mittlerweile hat man es geschafft oder bekommt man es hin, die Aromaten, die man entfernt durch den Entzug von Alkohol, wieder zurückzuführen. Das bedeutet, man bekommt jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr Dichte hin, mehr Geschmack, aber mehr Vielfalt. Mhm. Und das ist schon ausschlaggebend. Ja? Das ist wie bei allem. Ob es Mikrofone sind, wo wir jetzt gerade davor sitzen, ob es die alkoholfreien Sachen geht, da ist es immer, es geht immer weiter.
Wir sind in Dresden-Elbland und Dresden-Elbland ist ja tatsächlich eines der kleinsten Weinanbaugebiete in ganz Deutschland, muss man sagen. Also wir haben wir die Elbe, das ist Dresden-Elbland, ne, da führt durch Dresden, weiter Richtung Meißen, dann bis nach Riesa und in Radebeul zum Beispiel sind eben diese Weinanbaugebiete. Beschreib das mal für jemanden, der das vielleicht nicht kennt, der vielleicht einen Ausflug nach Dresden-Elbland bringt. Warum sollte man dorthin, warum sollte man sich diesen Weinhang, diese Weinhänge jetzt mal anschauen? Warum ist das interessant?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich war letztens mit meinem, wann war denn das, vor 2 Wochen, mit meinem Papa an der Mosel und ich war extrem beeindruckt von den Lagen dort und ich glaube, ähnlich beeindruckt kann man sein auch hier vom Elbland, weil wenn man sich ein Fahrrad schnappt und zum Beispiel jetzt beim Johannstädter Fährgarten sich eine Stärkung holt, ja, ein schönes Bierchen trinkt und dann einfach am Elb-Fahrradweg entlang fährt und an den ganzen Lagen vorbei. Die Elbe ist ja wunderschön, also nur der Fluss alleine ist wunderschön. Die Schlösser sind wunderschön, wo man vorbeifährt. Die Menschen, die einem begegnen, ja, es wird immer gegrüßt auf den Fahrrädern, die Jogger, alle grüßen sich hier, was ich total cool finde, ja, kenne ich so gar nicht. Und natürlich wirken diese Steillagen, andere werden jetzt lachen, das sind ja für manche keine Steillagen, für uns sind Steillagen, irgendwie imposant. Und du kannst natürlich hochlaufen, du kannst Winzer besuchen, du kannst Gespräche halten, du hast gutes Essen, du hast Straußwirtschaften, alles drumherum. Also einfach ein Gefühl von Lebenslust, würde ich jetzt mal sagen, vermittelt das Ganze.
Du kommst da gar nicht aus Dresden, hast du eben schon gesagt.
Nein.
Warum hat es dir Dresden so angetan?
Also wenn ich ehrlich bin, bin ich tatsächlich nur wegen der Weinkultur bei hierher gekommen. Das war, ja, das ist jetzt, klingt jetzt natürlich, haha, ist klar. Aber damals war Corona und ich hatte mein Sommelier abgeschlossen und ich hatte überhaupt keine Lust mehr an der Rezeption zu arbeiten. Und dann hat der Silvio Nitsche so eine kleine Stellenausschreibung ausgeschrieben mit Käse, Wein, es sucht einen Kreativsommelier oder einen Jungsommelier. Und da waren ziemlich viele Schreibfehler drin, in der Tat. Und ich fand das irgendwie total nett, ja. Ich fand das so ehrlich. Und das Konzept war so stimmig. Und ich dachte mir, was für ein geiles Konzept, ey. Über 2000 Weine, über 100 offen, dann mit Käse in Verbindung und dann mitten in Dresden. Ja, jeder, der mich fragt, wo ist deine Weinbar? Ich sage in Dresden, sagt er, ich kenne nur einen, der irgendwie eine Weinbar in Dresden mal aufgemacht hat. Wer macht sowas? Ja. Aber genau deswegen passt, glaube ich, gerade hierher, weil es einfach eine Bereicherung ist für alles. Und dann bin ich hierher gefahren, habe 3 Tage Probe gearbeitet, habe mich so gut mit dem Silvio Nitsche verstanden, dass wir gesagt haben, das passt. Und dann habe ich alles stehen und liegen lassen, bin hierher gezogen. Glücklicherweise wohnt mein Onkel, meine Tante noch da. Mit denen habe ich aber erst danach ein gutes Verhältnis aufgebaut. Also davor war es einfach zu weit weg. Das ist ja 700 Kilometer, überspringst nicht einfach mal so.
Ja. Und dann bist du wegen dem Wein, wegen der Weinkultur bei nach Dresden gezogen.
Genau.
Und hast dann gesagt, jetzt geht's richtig los.
Ja, dann habe ich 1,5 Jahre hier gearbeitet, habe meinen Sommeliermeister nebenberuflich gemacht in Koblenz. Also sprich immer hingefahren, 3-4 Tage dort absolviert, dann wieder zurückgefahren. Und dann war ich 7 Monate war ich in Neuseeland, habe mir ein Auto geschnappt, bin durch die Weinanbaugebiete gedüst, habe mich mit Winzern unterhalten, viele Sachen probiert. Ich glaube, die Zeit meines Lebens gehabt in vielerlei Hinsicht und dann zurückgekommen, weil da Silvio Nitsche mich angerufen hatte, ob ich die Bar kaufen möchte. Ja, dann saß ich auf den Fidschi-Inseln. Ich glaube, da gibt es schlimmere Orte, um seinen Businessplan zu schreiben.
Nee.
Durfte dann nach dem Bankgespräch, was über Zoom geführt worden ist, damals noch die Bar kaufen.
Seitdem bist du nun hier. Was entwickelt sich denn in so einer Bar dann noch? Also was hast du hier vielleicht auch für Ansätze noch reingebracht, die vielleicht vorher nicht da waren? Was macht da so, was macht man da so, wenn man einsteigt in so eine Bar?
Was hast du gemacht? Erstmal alles so lassen, wie es ist. Also wir haben fast zwei Jahre alles so gelassen, wie es war. Weil Menschen kommen schlecht mit Veränderungen klar. Da zähle ich mich genauso rein, ja. Und die größte Veränderung war sowieso ich. Das heißt, der Unterschied zwischen Silvio Nitsche und mir ist wahrscheinlich, dass der Silvio Nitsche immer alles aus einer gewissen Distanz heraus gemacht hat. Trotzdem irgendwo nahbar und trotzdem natürlich auf seine Art und Weise unfassbar mit seinem Fachwissen und seinem Charme. Wir sind vielleicht noch so einen Schritt näher an den Gast gegangen. Das mag vielleicht der eine mögen, der andere nicht. Aber wir sind einfach vielleicht ein Stück weit moderner, klingt immer komisch, aber vielleicht einfach jugendlicher. Einfach vielleicht, ja, das passt eigentlich ganz gut, einfach noch einen Schritt weit näher am Gast.
Wir haben eine schöne Rubrik bei uns im Podcast und zwar nennt die sich der halbe Satz und wir wollen ja auch so ein bisschen Reisenden, die nach Dresden kommen. Komm, trink mal erstmal ein, oder?
Sorry, wenn ich hier so interagiert habe.
Du hast aber das Glas gerade so in die Hand genommen, dachte ich jetzt.
Er hat so einen Trinkfluss, da habe ich gedacht. Er hat keinen Trinkwiderstand,
dieser Riesling. Du hast dir gedacht, der redet jetzt eh so lange, da kann ich mal einen Schluck nehmen.
Genau, ich habe gedacht, oh je. Aber schön trinken kann ich es mir ja nicht, da ist kein Alkohol drin.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Du darfst gerne vervollständigen.
Jawohl.
Und zwar geht das natürlich darum, Reisenden, die nach Dresden kommen, mal zu zeigen, was gibt's hier so Schönes und vielleicht auch ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben.
Ja, sehr cool.
Starten wir mal. Patrick, wenn Museum, dann?
Das Deutsche Hygienemuseum, wo wir ja vorher schon so ausführlich drüber gesprochen hatten. Finde ich spannend, weil, jetzt kommt der Bogen, ich aus einer Medizinerfamilie komme. Deswegen und sich mit dem eigenen Körper mal einfach auseinanderzusetzen, halte ich für eine sehr bewusste Angelegenheit.
Ich unternehme mit der Familie, wenn ich frei habe.
Fahrradausflüge, leider für Sie viele Weinausflüge, weil ich gerne Weine probiere und den Genuss zelebriere. Und ich lieb's auch mal ins Kino zu gehen. Und das mache ich aber ganz gerne alleine tatsächlich, weil du dich auf einen Film fokussieren kannst. Das ist immer auch wieder, ne? Also das bewusste Wahrnehmen, du hast keinen neben dir, mit dem du quatschen musst, sondern du schaust einfach den Film.
Und wenn du Fahrrad fährst, dann fährst du natürlich wirklich in Richtung Radebeul, ja, der Elbe schon. Lang.
Eigentlich immer den Elbfahrradweg.
Ja.
Wird auch nie langweilig. Also sind immer neue Leute, neue Erlebnisse, neue Geschichten.
Super. Kann man wirklich empfehlen, ne?
Definitiv, 100%.
Mein Lieblingsort für ein Glas Wein ist?
Die Weinkulturbar.
Das hätte ich mir jetzt fast gedacht.
Das ist auch so, ja. Weil ich würde gerne auch nochmal, wenn ich das kurz einfließen lassen darf, zur Veränderung. Wir haben hier ja einen Dresdner Künstler, jetzt habe ich ja schon gesagt gehabt. Ja. Und das war vielleicht die größte Veränderung. Neues Farbkonzept, ein riesen Weinregal, viele neue Weine, dementsprechend natürlich auch viele neue Entdeckungen. Und ich setze mich dann schon abends hier hin an die Bar oder halt draußen auf die Terrasse und genieße noch ein Glas, weil du nimmst die Bar selber als Gastgeber immer nur voll mit Menschen wahr. Es ist immer was los. Und wenn du dich mal kurz irgendwie hinsetzen kannst und mal auf deiner eigenen Terrasse ein Glas Wein trinken kannst, ist schon geil.
Ja.
Es ist schon nice.
Wenn nicht bei mir zu Hause, dann schlafen Gäste gerne?
Ich hoffe im Hotel.
In welchem?
Na, wenn sie in die Weinkulturbar wollen, hier am Blauen Wunder zum Beispiel. Mhm. Da ist ein ganz schönes Hotel. Da habe ich witzigerweise zu meinem Praktikum auch gepennt. Ja.
Wenn du nun 3 Weine aus Dresden-Elbland als Gastgeschenk wohin mitnimmst zum Beispiel, welche 3 Weine würdest du einpacken, welche würdest du weiter verschenken?
Das ist wahrscheinlich die Scheurebe vom Karl Friedrich Aust, weil die irgendwie alles im Gepäck hat, was einen glücklich macht. Ist natürlich ein bisschen fruchtbetonter, ein bisschen fruchtsüßer, aber das ist auch eine ganz charmante. Prinz Charming ist es immer hier im Elbland, würde ich behaupten. Dann, wenn man was Stoffiges, was Robustes mag mit Bass, da würde ich sagen, den selbst kreierten von Matthias Schuh und mir, Jahrgang 2018, 5 Jahre im Fass, 2 Jahre in der Flasche.
Das ist ein Rotwein, ne?
Das ist ein Rotwein, genau. Kannst aber auch gekühlt servieren im Sommer, leicht gekühlt, so bei 10 Grad ungefähr und ein großes Glas dazu nehmen. Dann hat das Ganze auch wieder ein bisschen Vielseitigkeit.
Macht man das bei Rotwein?
Ja, wir servieren alle Rotweine kalt, zumindest im Sommer.
Kalt, ja, wirklich
ja.
Kalt.
Ja.
Ich dachte immer, Rotwein
also
muss...
Also wir holen die bei 5, 6 Grad aus dem Kühlschrank. Das Thema ist nämlich, wenn du die Gläser aus dem Schrank holst, dann merkst du, die haben ja fast schon 20 Grad. Wenn ich jetzt einen Wein einschenke, der irgendwie 15 Grad hat, dann kriegt er ja schlagartig 4, 5 Grad mehr, dann habe ich den ja schon bei 20 Grad. So, wenn ich den dann 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten trinke, ja, dann sitze ich halt irgendwann vor einem pürierten Früchtemus, weil der so erhitzt ist. Also habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und deswegen lieber kalt servieren, hier auch wieder Tempo rausnehmen, Trinktempo rausnehmen. Säure bringt immer Energie, Säure bringt immer Frische. Und dann kannst du einen Rotwein auf eine ganz andere Art und Weise schätzen lernen. Ich habe mal als kleine Anekdote, ich wollte einen Chardonnay aus dem Burgund mitnehmen ins Schwimmbad, eiskalt trinken. Ich habe aus Versehen einen Spätburgunder aus dem Burgund eiskalt mitgenommen ins Schwimmbad. Und seitdem trinke ich meine Rotweine nur noch kalt, weil das war die beste Erfrischung überhaupt.
Gut, okay. Und der dritte?
Der dritte Wein, das ist eine sehr gute Frage, würde ich wahrscheinlich den Frédéric Fouré nehmen und dann vielleicht seinen neuen Sekt. Das finde ich ganz cool. Dann haben wir einmal weiß, einmal Sekt und einmal Rot.
Klingt gut. Und die letzte Frage in dieser Rubrik, der halbe Satz. Wer nach Dresden kommt, der sollte unbedingt was machen?
Die Kultur erleben, glaube ich. Also Altstadt ist natürlich so ein Thema, aber ich laufe unheimlich gern durch die Altstadt. Am besten vielleicht an Tagen, nicht gerade am Wochenende. Vielleicht mal unter der Woche kommen, 2, 3 Tage frei nehmen, durch die Museen gehen, am Elbufer entlang laufen. Durch die Altstadt ziehen, auf jeden Fall in die Semperoper. Wirklich, also man muss es einfach erlebt haben, ob es jetzt Ballett ist oder ob es Oper ist, einfach gigantisch gut.
Was hast du dir schon alles in der Semperoper angeschaut?
Boah, Peer Gynt war, glaube ich, so das Beeindruckendste an Ballettstücken. Da habe ich gedacht, also erst habe ich gedacht, Halleluja, wenn ich das machen würde, würde ich, glaube ich, direkt umfallen und mir was brechen. Und ich durfte da bei einer Premiere dabei sein, was total faszinierend war. Dann durfte ich noch, man kann sich das auch buchen tatsächlich, so eine Tour hinter die Kulissen. Und das mal zu sehen auf so einem kleinen Raum, wie die Sachen hin und her geschoben werden, die Bühnen verändert. Ja. Also Peer Gynt war so das Beeindruckendste.
Und wenn man in der Semperoper ist, dann auch mit einem Glas Wein, oder?
Unbedingt immer mit einem Glas Wein.
Immer.
Aufstehen, einschlafen, nein Quatsch, das ist natürlich ein Witz. Aber ich glaube, es gibt ganz guten Sekt dort, den man genießen kann, von dem ja einfach ein schönes Glas Sekt. Es muss aber auch kein Alkohol sein, also in Gottes Namen. Man kann auch irgendwie eine schöne Saftschorle trinken. Im Endeffekt geht es darum, dass man da eine gute Zeit hat.
Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wir haben jetzt so viel über Wein gesprochen, über Sekt, über Alkohol generell. Wie oft trinkst du denn eigentlich als Sommeliermeister? Wie oft trinkt man da tatsächlich mal in Ruhe ein Glas Wein, wie du es gesagt hast? Man genießt das, man trinkt ein Glas Wein. Wie oft kommt das vor?
Jetzt muss ich ja aufpassen, was ich hier sage. Nein, Späßchen. Ja, so 2, 3 Mal die Woche auf jeden Fall. Definitiv. Also ich mache es jetzt nicht unbedingt nach einem stressigen Abend, weil wenn ich dann hier ein Glas Wein aufmache, dann komme ich gefühlt nicht mehr nach Hause, weil das ganze Adrenalin irgendwie einstürzt. Alles, was man aufgebaut hat über den ganzen Tag, fällt schlagartig zusammen. Aber ich nehme mir schon meine Zeit mit meinen besten Kumpels alleine auch mal. muss ich ehrlich gestehen, aber jetzt nicht zu oft, sondern eher, wenn mich was richtig reizt und richtig packt oder ich denke, oh, der ist eh in 3 Tagen drüber, dann trinke ich den auch mal. Aber meistens ist es mit Freunden und dann so 2-3 Mal die Woche, ja.
Ich würde dir gerne noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen stellen. Das heißt, du musst dich zwischen einer Option entscheiden und es ist so ein bisschen, das muss man ehrlich sagen, es ist die Qual der Wahl, weil es ist nicht ganz einfach.
Machen wir.
Bist du bereit?
Bin immer bereit.
Rotwein oder Weißwein?
Man darf ja nicht beides sagen, hast du gesagt, gell?
Nee, man muss sich entscheiden.
Dann nehme ich Weißwein.
Warum?
Natürlich spielen jetzt die sommerlichen Temperaturen mit rein, aber ich glaube, mit Riesling, Chenin Blanc und Chardonnay habe ich da schon eine geile Auswahl.
Wenn du einen Sundowner hast, lieber in Radebeul oder trinkst oder auf der Brühlschen Terrasse in Dresden? Radebeul oder Brühlsche Terrasse?
Radebeul.
Museum oder Radtour?
Radtour.
Und dann in Dresden-Elbland, hat man ja schon gesagt. Ja,
ist aber auch, bezieht sich auf Kopf freikriegen. Wenn ich Zeit habe, dann gehe ich gerne ins Museum. Aber wenn ich einen Kopf freikriegen will, dann einfach Radtour. Und das ist eigentlich öfter gegeben.
Wenn man jetzt diesen Podcast hört und sagt, Mensch, die Weinkultur, das möchte ich mir gerne mal anschauen. Jetzt möchte ich mal ein Glas Wein beim Patrick hier trinken. Wie geht das am besten? Muss man hier reservieren? Du hast ja hier einige Plätze auch. Man kann sich hier auch hinsetzen entspannt und kann wirklich ganz in Ruhe ein Glas Wein trinken bei dir. Wie geht man da am besten vor? Wie weit im Vorfeld muss man reservieren?
Also A, kann man nur 3 Monate im Vorfeld reservieren. Das haben wir bewusst entschieden, dass es nicht mehr so voll wird. Und B, haben mit Sitzplätze erweitert. Draußen haben wir eine wunderschöne Terrasse, haben dort jetzt eine Stahl-Lärchen-Konstruktion über beide Flanken der Weinkulturbar gezogen. Das heißt 15 Sitzplätze mehr. Das heißt, an Platz mangelt es überhaupt gar nicht mehr. Und entweder so vorbeikommen auf ein Glas, wie gesagt, ob drin oder draußen, wir haben fast 70 Sitzplätze jetzt. Da wird sich schon das ein schönes Eckchen finden. Am entspanntesten ist es natürlich für alle trotzdem, wenn man über das Reservierungstool geht. Einfach auf die Website, Uhrzeit aussuchen, Datum aussuchen, kurz ein paar Daten eingeben, Name, E-Mail-Adresse ist schon völlig ausreichend. Kurz reservieren und dann easy. Einfach vorbeikommen, genießen und mit mir und mit der Nina und mit allen anderen gutes Gespräch haben.
Das klingt gut. So, stoß mal nochmal an, oder?
Ja, safe.
Prost.
Zum Wohle.
Also ich muss ehrlich sagen, du hast uns so richtig Lust auf Dresden-Elbland im Glas gemacht jetzt. War gut. Und
ich hoffe, freut mich.
Ja.
Jetzt, und das als Zugezogener, ne?
Ja, muss man ehrlich sagen. Jetzt sind wir nicht nur durstig, sondern auch neugierig.
Schön, sehr gut.
Patrick Nitsche, vielen Dank aus der Weinkulturbar hier in Dresden.
Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne.
Das war Nur gucke mal da, der Reisepodcast aus Dresden-Elbland. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon drauf. Vergesst nicht, unseren Podcast-Kanal auch zu abonnieren. Tschüss.